SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Oliver Rohrbeck ist eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands. Als Synchronsprecher leiht er unter anderem dem US-Schauspieler Ben Stiller seine Stimme oder der Figur Crew aus den Ich-einfach-unverbesserlich-Filmen. Und natürlich Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Und mit dem Mitmachhörspiel Die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel war er kürzlich bei uns in Saarbrücken zu Gast und hat bei der Gelegenheit auch bei SR3 aus dem Leben vorbeigeschaut, worüber ich mich sehr freue. Hallo, schön, dass du da bist, Oliver.
Ich freue mich sehr, mal wieder hier im Saarland zu sein.
Oliver, die drei Fragezeichen feiern dieses Jahr zwei Jubiläen. Vor 60 Jahren, 1964, ist das erste Buch in den USA erschienen, das Gespensterschloss. Und vor 45 Jahren, 1979, das erste Hörspiel mit dir als Justus Jonas. Habt ihr auch ein bisschen gefeiert dieses Jahr?
Nee, nicht so richtig bisher. Wir haben jetzt nochmal in diesem Jahr zweimal Aufnahmen in Hamburg und ich nehme an, dass wir dann im Dezember nochmal darauf anstoßen.
Wie ist es aber für dich, ja, 45 Jahre lang Justus Jonas zu sein?
Das ist ehrlich gesagt mittlerweile eine Ehre, eine Freude. Das hat einen so großen Wert in meinem Leben und auch von uns drei Sprechern, gemeinsam mit Frau Körting, unserer Produzentin. Das hat einen solchen Wert, mit den gleichen Menschen jedes Jahr alle 3 bis 4 Monate Kontakt zu haben. Wir haben uns zu vollkommen unterschiedlichen Persönlichkeiten entwickelt. Aber wenn wir uns 5, 6 Mal im Jahr treffen, wir haben uns irre viel zu erzählen. Und das schweißt zusammen. Das ist ein so tiefes Verhältnis, das ist unzerstörbar. Und insofern haben die drei Fragezeichen da sehr geholfen.
Das ist eine schöne Verbindung, die ihr über die drei Fragezeichen habt. Ihr seid ja mit den drei Fragezeichen alle älter geworden. Als du losgelegt hast, als Justus, warst du 14. Jetzt kommt das Jahr, wenn ich das sagen darf, bist du 60. Wie gelingt es dir, ja mit fast 60 Jahren noch einen Teenager zu sprechen oder dem deine Stimme zu leihen?
Naja, ich wird gefragt immer, verstellst du dann deine Stimme und sprichst das einfach heller? Nö. Das ist tatsächlich die Arbeit eines Schauspielers, dass man die Haltung der Figur, die man sprechen möchte, annimmt und sich da hineinversetzt. Und dein Justus, den stelle ich mir halt vor, der ist jetzt ungefähr 17, 18, 19, der ist halt wesentlich jünger und der steckt in einer anderen Lebensphase als ich. Der würde also nie so klingen, wie ich jetzt spreche, aber der ist dann natürlich auch so getrieben davon, Unwahrheiten in der Erwachsenenwelt aufzudecken und der muss das erstmal begreifen, was da passiert und dann ist automatisch, verändert sich die Stimme in dieser Haltung. Mhm. Wenn man dann Gru spricht, der ist eine ganz andere Figur, der ist ein gestandener Verbrecher, größte Verbrecher der Welt und deswegen klingt der auch ganz anders. Also man muss sich in die Haltung dieser Figur hineinversetzen.
Was brauchst du dann, um in diese Figuren zu schlüpfen? Ist es klar, die Körpersprache ein bisschen, die dann auch dazukommt? Oder also, brauchst du irgendwas außenrum?
Nee, also beim Synchron sehe ich das ja auf der Leinwand, wie der aussieht, was der macht und kann mich da gut hineinversetzen. Da muss ich ja viel mehr ihn nachmachen oder kopieren. Also ich muss mich ja an seinem Sprachrhythmus orientieren. Beim Hörspiel ist das ja anders. Das kann ich dann selber gestalten, wann. Und das finde ich auch beim Hörspiel eigentlich das Interessante. Denn auch das Denken, also das Lautlose, ist im Hörspiel interessant, obwohl man dann nichts hört. Diese Gedankenpausen, die man macht und dadurch einen Charakter darstellt, dieses Nachdenken, diese Verzögerungen, der Sprachrhythmus, den kann ich beim Hörspiel selber setzen und den Charakter formen. Also insofern ist das ein bisschen andere Arbeit als beim Synchron, aber beides macht unglaublich Spaß und vor allen Dingen in der Abwechslung. Das ist immer das Allerschönste. Wenn man jetzt nur Hörspiel machen würde oder nur Hörbuch oder nur Synchron, dann wird das auch vielleicht langweilig, aber ich habe die Abwechslung und genieße das.
Hätte ich zum Beispiel die Rolle von Justus auch jung, der immer noch Teenager ist, ewig Sommerferien hat?
Also davon gehe ich hundertprozentig aus, denn mit der Rolle von Justus mache ich ja jetzt so viele Sachen, wie eben unsere Mitmachhörspiele mit der Lauscher Lounge, Veranstaltungen, Lesungen, alles Mögliche. Insofern, der hält mich auf Trab und ich bin gerne auf Trab. Ich bin gerne sehr aktiv und insofern hält er mich jung, ja.
Bist du eigentlich 1979 ja Justus Jonas geworden? Wie bist du zu der Rolle gekommen?
Ich hatte vorher die Fernsehserie 5 Freunde synchronisiert. Enid Blyton, politisch vollkommen unkorrekt.
Heute, ja.
Ja, ja, weil da muss man dann immer noch so Sachen sagen, ja. Oh, die Vase ist weg. Ist da draußen nicht ein Zigeunerlager? Also so eine Sachen mussten wir damals noch sagen oder haben es auch gesagt, ohne darüber nachzudenken. Jedenfalls habe ich da die Fernsehserie synchronisiert und dann kam Frau Körting auf uns zu, auf uns Originalsprecher und sagte, wollt ihr die 5 Freunde nicht als Hörspiel in Hamburg machen? Ich hole euch dann immer mal für 1-2 Tage am Wochenende und dann nehmen wir da 1-2 Folgen auf. Das fand ich herrlich, das war ja eine tolle Sache, dann von Berlin aus nach Hamburg aufbrechen. Da musste man damals noch mit der Pan-Am fliegen, das war ja Westberliner Zeiten. Alleinreisendes Kind durch die DDR war nicht denkbar, also mussten wir mit der Pan-Am darüber fliegen. Spannend. Und dann haben wir die 5 Freunde da aufgenommen in Hamburg und dann fragte sie mich nach einer Weile, ob ich nicht auch noch eine neue Hörspielserie anfangen möchte. Ja, fand ich super. Natürlich wollte ich das, die 3 Fragezeichen. Und dann kamen wir wieder nach Hamburg, haben angefangen, die erste Folge aufzunehmen. Und da war damals noch Andreas Fröhlich Peter und Jens Wawritschek war Bob. Und das funktionierte irgendwie nicht. Jens kannten wir noch nicht. Ich kannte ihn, weil wir in Baden-Baden eingeladen waren bei
dem Montagsmaler.
Er bei der anderen Mannschaft als Hamburger Synchronkind und ich bei Wim Tölke als Berliner Synchronkind mit den 3 anderen noch. Jedenfalls, wir kannten uns nicht so richtig. Andreas Fröhlich kannte ich schon sehr gut aus Berlin.
Wart ihr nicht auch in der Schule zusammen?
Wir waren auf einer Schule.
Auf einer Schule.
Auf der Waldschule, zusammen mit Sebastian Fitzek, obwohl der 3 Jahre jünger war. Mhm. Aber jetzt immer, wenn die Schule ein Jubiläum feiert, laden sie uns 3 zusammen ein, um da eine Lesung zu geben. Das machen wir auch sehr gerne.
Da ist was los.
Ja, ja, da ist was los. Und dann haben wir nach 2 Stunden, hat Frau Körting zu den beiden gesagt, wechselt ihr mal die Rollen. Dann haben wir die Folge nochmal von vorne angefangen. Und jetzt ist das seit 45 Jahren in Stein gemeißelt, funktioniert. Jens Wawritschek muss nur Schiss haben, weil Peter Shaw immer Angst hat, aber eigentlich der mutigste von uns allen ist, denn er ist derjenige, der immer sagt, den Kerl schnapp ich mir und der dann drauf lossprintet und den Mut zusammennimmt.
Ansonsten erinnerst du dich noch so an die Aufnahmen für die erste Folge, der Superpapagei damals?
Ja. Ja, sehr gut sogar, weil das war damals noch in einem anderen Studio in Hamburg, in dem ersten Studio von Frau Körting in der Agnesstraße. Und ich weiß noch genau, wie es da aussah und sie motivierte uns immer und hat uns das dann auch beigebracht. Ich hatte vorher schon beim SFB und beim RIAS Berlin Hörspiele gemacht, auch Kunstkopf-Hörspiele. Ich hatte also Hörspielerfahrung, aber da durfte man dann immer nicht so in die Texte von anderen rein reagieren. Mhm. Und sie sagte uns, pass auf, wenn der Justus was erklärt, dann könnt ihr immer so reinreagieren, aha, ach, wirklich? Und so, das machen wir jetzt seit 45 Jahren, das macht das so lebendig und das machen wir dann auch bei Schauspielern, die heute zum ersten Mal dann ins Studio zu Frau Körting kommen und dabei sind und dann wundern die sich immer, dass wir dazwischen sprechen und da reinreagieren und Geräusche machen, aber das ist genau gewünscht und das hat sie uns zum Beispiel beigebracht und das war in der Agnesstraße. Und dann gab es so Szenen, da mussten wir dann irgendjemandem hinterherrennen und uns beeilen, um den Verbrecher zu schnappen oder bloßzustellen. Da waren wir aber nicht richtig außer Atem und haben das ja nur gespielt vor dem Mikrofon. Und dann sagte sie, nee, das klingt jetzt noch nicht. Jetzt geht ihr mal raus, rennt die Straße einmal hoch und runter und dann kommt ihr wieder hoch. Und da waren wir dann außer Atem. Und dann sagt sie, setzt euch sofort hin, jetzt kommt die Aufnahme. Und dann haben wir außer Atem diese Rolle da gespielt und das hat sie uns alles beigebracht.
Aber ihr seid immer zusammen im Studio dann auch oder sprecht ihr die Rollen separat und einzeln auf?
Nee, wir sind seit 45 Jahren zusammen im Studio. Nur während der Corona-Pandemie waren wir dann getrennt. Da hat Jens in Hamburg gesessen und Gott sei Dank, dank digitaler Technik, haben Andreas und ich dann aus Berlin aufgenommen, aus meinem Hörspielstudio Kreuzberg. Da hatten wir Platz genug, das ist groß. Und waren dann zugeschaltet und haben ihn gehört. Da war es dann nur so, dass wir nicht noch mit weiteren Schauspielern aufgenommen haben. Die wurden dann reingeschnitten. Also die werden sonst auch nicht reingeschnitten. Die sind immer dabei. Und jetzt seit Ende 2022 fahren wir auch wieder nach Hamburg und machen direkt vor Ort die Aufnahmen.
Habt ihr Rituale, wenn ihr euch eben ein paar Mal im Jahr in Hamburg trefft für die Aufnahmen von den 3 Fragezeichen?
Es gab mal so ein Ritual am Anfang. Da haben wir immer einmal bei jedem Treffen haben wir dann gemeinsam irgendwo Steak gegessen. Ist jetzt aber auch nicht jedes Mal der Fall und vernünftigerweise habe ich auch meinen Fleischkonsum reduziert und ab und an machen wir das noch, ehrlich gesagt. Und ich nehme an, dass jetzt auch zu dem 45-jährigen Jubiläum, da kommt dann immer der Labelchef von Europa, der will einmal im Jahr mit uns dann auch in Hamburg essen gehen. Ich nehme an, das werden wir dann da machen und dann gehen wir mal wieder ein Steak essen.
Du hast als Sprecher relativ früh angefangen, hast du uns schon erzählt. Zum Beispiel warst du mit 7 Jahren auch Pinocchio oder hast Pinocchio deine Stimme geliehen, unter anderem an der Seite von Georg Tomalla und Harald Junke. Du konntest damals angeblich noch gar nicht richtig lesen.
Das stimmt. Also ich habe ein bisschen länger gebraucht zum Lesen, weil ich das ja noch üben musste. Die haben mir dann immer meinen Text gesagt und dann, wenn ich einsetzen sollte, auf die Schulter getippt. Das konnte ich aber ganz schnell selber. Und beim Montagsmalern habe ich ja dann auch zu Frank Elsner gesagt, der meinte, wie schaffst du das denn dann rechtzeitig einzusetzen, wenn du da auf die Leinwand guckst und deine Figur sprichst? Und da habe ich dann gesagt, das kann man nachhören bei YouTube. Ach, das ist Reflex. Den Reflex hatte ich ziemlich schnell raus. Und vor allen Dingen war ich ein Kind, dem es nichts ausgemacht hat, eine Aufnahme mehrmals zu wiederholen. Ich habe ja vorher schon beim Fernsehen mitgemacht, bei der Sesamstraße mit 6. Und das war noch die amerikanische Sesamstraße. Und da waren dann immer so kleine Kinderclips. Ein Junge, der auf einer Mauer sitzt und Pflaumenkerne spuckt und eine alte Frau kommt vorbei und schimpft darüber. Und dann versöhnen die sich am Ende wieder. Also so eine kleinen lehrsamen Clips wurden für die Sesamstraße gedreht. Und die haben sich immer gefreut, dass ich auch eine Aufnahme vor der Kamera 10-mal mache. Und deswegen nicht müde wirke oder so. Und dann wurde ich ganz schnell zum Synchron weitergereicht. Dann kam Pinocchio. Und der Regisseur damals war Heinrich Riedmüller. Der war Gebrauchskomponist, nannte man den, beim RIAS Berlin. Und der war aber auch der Musiker von Dalli Dalli, von Hans Rosenthal. Und dann hat er uns in der Pause immer im Studio Dalli Dalli Melodien vorgespielt. Und so kam ich dann auch einmal in meinem Leben zu Dalli Dalli. Wurde eingeladen und wir spielten den Erwachsenen Sketche vor, in denen sie Fehler entdecken mussten. Das war auch eine spannende Sache.
Wie war die Begegnung auch mit Hans Rosenthal?
Ehrlich gesagt großartig, weil der war ja so aufgeschlossen und der konnte sich ja alles merken. Der war ja, wenn er im Fernsehen war und jemand sagte dann irgendeinen ganz kleinen Ort, ach ja, das ist doch da in der Gegend. Also der kannte ja alles und konnte sich jeden Namen merken. Und den traf ich dann auch später, der hatte ja ein Büro beim RIAS Berlin, traf ich den da wieder, da hatte ich mich aber schon verändert, war bestimmt 5 Jahre älter und hat mich äußerlich verändert und der gleich, ach Oliver, ist ja schön, dich zu sehen. Das fand ich ehrlich gesagt sehr beeindruckend.
Du hast die Zusammenarbeit mit Harald Junke angesprochen, der dir ja teilweise dann, als du noch nicht lesen konntest, deine Texte ein bisschen vorgesagt hat, dich auf den Barhocker angeblich da gesetzt hat. Wie war die Arbeit mit ihm ansonsten?
Furchtbar nett. Der war so aufgeschlossen und der war auch jetzt nicht genervt, weil er mit einem Kind arbeiten musste oder sowas, oder ungeduldig nenne ich das mal und nicht genervt. Dem hat es Spaß gemacht und ich habe den auch später ein paar Mal wieder getroffen und der war immer sehr aufgeschlossen und sehr nett.
Du hast viele Rollen gespielt und gesprochen in der Zeit. Auch dem Klopfein Bambi hast du deine Stimme geliehen. Grisou, der kleine Drache, die Sesamstraße hast du angesprochen, die 5 Freunde, viele, viele. Auch viele tolle Sprecher und Schauspieler damals kennengelernt.
Ja. Arnold Marquis bei Grisou, der kleine Drache, der war ja der Sprecher von John Wayne und eine tolle Stimme. Also ich habe sehr viele Leute kennengelernt jetzt in meinem Werdegang. Das ist immer sehr interessant, wie die so drauf sind und man hat sehr, sehr viele nette Kontakte. Es gibt natürlich auch welche, die nicht so interessiert sind, aber insgesamt ist das immer sehr schön, so interessante Leute kennenzulernen.
Wie hat dich das geprägt, auch mit solchen besonderen Sprechern zusammenzuarbeiten, für deine Arbeit als Sprecher und Synchron?
Ehrlich gesagt hatte ich jetzt nicht dadurch, dass ich das schon früh gewohnt war, nicht so eine Ehrfurcht davor, dass es dann hieß, ja, der ist ja gar nicht berühmt, das ist ja der Günther Pfitzmann, mit dem du heute Praxis Bülow-Bogen drehst. Und das war auch einfach nett. Und ich hatte ja Jahre später dann eine Herzklappenoperation, bekam eine künstliche Herzklappe und im Deutschen Herzzentrum arbeitete der Sohn von Günther Pfitzmann als Herzchirurg, der ist ja immer noch in dem Bereich tätig. Und Günther Pfitzmann hat ihm dann gesagt, geh den mal besuchen, da frisch operiert am Bett. Der kam dann und hat mich gegrüßt von dem und da fühlte ich mich sehr gut aufgehoben, ehrlich gesagt.
Das glaube ich, ach wie süß. Ja. Wie hat sich dein Leben aber auch verändert als kleiner Junge und als Kind, dadurch, dass du solche Sprecherrollen schon hattest beim Film und beim Hörspiel?
Ich konnte etwas sehr früh lernen, worauf ich Riesenlust hatte, nämlich Selbstständigkeit. Ich durfte dann zu den Hörspielaufnahmen, wie gesagt, fliegen.
Mit der Pan Am.
Mit der Pan Am. Der Flug ging 30 Minuten. Man schaffte kaum einen Tomatensaft. Aber ich flog schon alleine ganz früh. Meine Eltern sagten dann immer, sollen wir dich zum Flughafen bringen? Sag ich, bloß nicht, das ist ja peinlich. Und ich durfte als Kind dann, und da sagten, da brauchst du so einen Brustbeutel vorne als alleinreisendes Kind. Sag ich, naja, um Gottes Willen. Also ich habe da alleine eingecheckt, ich habe mir in Hamburg alleine ein Taxi gesucht oder mit Andreas zusammen, wenn wir für 3 Fragezeichen angereist sind. Und das fand ich großartig. Ich bin sehr früh, habe ich angefangen, Vespa-Roller zu fahren, haben wir einen Vespa-Club gegründet und ich bin schon mit 15 dann, mit 16 mit dem 80er-Roller zu Vespa-Treffen andauernd gefahren. Durch die DDR mussten wir dann fahren nachts und waren dann Samstag früh irgendwo in Neuss oder in Erlangen. Ich bin bis Italien gefahren und bis England. Das durfte ich dann machen. Ich habe früh Interrail gemacht und ich liebe Selbstständigkeit und Eigenständigkeit. Und ich habe dann auch früh entschieden mit 17, dass ich mit in der 11. Klasse die Schule abbreche, weil ich brauchte die nicht für eine Schauspielschule. Mir war das dann irgendwie klar, dass ich gerne in diesem Beruf bleiben möchte. Es gab zwar immer mal so Ideen, vielleicht noch für einen anderen Beruf oder meine Eltern haben mich nie gedrängt und gesagt, du musst aber noch was Sicheres machen und erstmal einen Abschluss und dann darfst du da in die Schauspielschule. Nein, die haben gesehen, dass ich da erfolgreich bin und ich konnte mir auch dann mit 18 meine eigene Wohnung sofort finanzieren und meine Schauspielschule, weil ich synchronisiert habe sehr viel. Dadurch habe ich allerdings dann verpasst, wie mein Kollege Uli Mattes, der ist dann aus Berlin weggegangen. Wir haben sehr viel früher zusammen synchronisiert. Der ist dann aus Berlin weggegangen, richtig ins feste Theaterensemble und hat eine riesen Theaterkarriere gemacht und ist heute ja noch am Deutschen Theater. Das habe ich nicht gemacht, weil ich wollte vom Synchron nicht weg. Synchron hat mir die Freiheit geboten, selber Geld zu verdienen und mir die Sachen leisten zu können, die ich gerne machen möchte.
Du hast ja viel Theater dann auch gespielt in deiner Anfangszeit in Berlin, ne? Ja. Kudamm Theater.
Ja, Kudamm, da war ich noch Kind, richtig. Und da hatte ich dann so einen Auftritt um 8 und 8:10 war ich fertig mit Rudolf Platte. Und meine Eltern warteten dann da und fuhren mich dann wieder nach Hause. Das konnte ich machen, das waren die ersten Theatererfahrungen, dann an der Komödie am Kurfürstendamm habe ich auch nochmal gespielt mit Pierre Schmidt. Aber dann mit 12 vor allen Dingen, das war ein ganz großes Ding am Schillertheater in Berlin mit Claude Bois und Bernhard Minetti. In Shakespeares Sturm habe ich den Luftgeist Ariel gespielt als Kind. Und das war ja eine Riesenrolle, in Versmaß, alles drum und dran. Neue Übersetzung von B.K. Tragelehn. Also das war ein Riesending, ehrlich gesagt. Und das habe ich da auch da mindestens 2 Jahre gespielt, aber nicht jeden Abend. Ist ja klar, Schillertheater.
Und aber mit Mitte 20 hast du dann irgendwo gesagt, nee, ich höre mit dem Theater auf?
Später, erst später. Ich habe dann mit 18 angefangen, regelmäßig Theater zu spielen. Dann muss man ja auch nach der Schauspielschule eigentlich eine Schauspielprüfung machen, eine Eignungsprüfung bei der Paritätischen Theaterkommission. Mhm. Der Vorsitzende der Kommission hat mich aber schon vor der Prüfung, hat der mich an sein Theater, an die Tribüne engagiert und meinte, jetzt musst du die Prüfung auch nicht mehr machen.
Praktisch.
Da war ich an der Tribüne und Vagantenbühne in Berlin, habe da sehr, sehr viele Stücke gespielt, verschiedene Genres und habe das auch immer gerne gemacht, weil es nicht en suite war. Das habe ich nicht so gern gemacht. Dann 30 Tage hintereinander das gleiche Stück, das habe ich einmal gemacht. Aber das war nicht das Richtige. Für mich lieber verschiedene Stücke und dazwischen ein paar Tage Pause. Aber ich bin immer in Berlin geblieben, das stimmt.
Und fährst du heute noch Vespa, Oliver?
Nee, ich habe dann ehrlich gesagt dann vor ein paar Jahren nochmal mir ein Motorrad gekauft. Das wollte ich dann mal ausprobieren, ein größeres, aber das habe ich jetzt sein lassen. Ich habe plötzlich ein bisschen Bammel durch Tunnel zu fahren. Dann wird mir so ein bisschen schummrig oder schwindelig und dann werde ich unsicher. Und das ist irgendwie nicht das Richtige beim Motorradfahren. Also insofern habe ich damit aufgehört.
Du hast uns schon ein bisschen erzählt, wie das ist, wenn ihr euch trefft, um die 3 Fragezeichen aufzunehmen. Ihr nehmt es meistens in der Stadtvilla von Frau Körting auf, der Regisseurin der 3 Fragezeichen seit vielen, vielen Jahrzehnten, auch von Anfang an. Ein besonderer Ort für euch. Nimm uns mal mit dahin. Wie sieht's da aus und wie müssen wir uns das vorstellen?
Naja, das erste Studio, was ich vorhin erwähnt habe, in der Agnesstraße, das gab sie dann irgendwann auf. Das war noch ein bisschen kleiner und zog dann in die Roten Baumchaussee, in eine tatsächlich etwas größere Villa. Und hat da ein auch nicht großes Studio, also das ist nicht größer als hier, das ist eher kleiner. Also der Sprechraum ist kleiner, der ist, und die Regie ist so groß wie hier. Und da sind wir jetzt aber die längste Zeit und nehmen da seitdem auf. Da bestellt sie alle Sprecher dann auch hin. Da gibt es so einen kleinen Warteraum. Ja, da kommen wir immer hin, da treffen wir uns, nehmen das Hotel in der Nähe, damit wir dann morgens dahin laufen können und abends wieder zurück. Und das ist ein besonderer Ort, eindeutig. Also da haben wir seit 45 Jahren
regelmäßig Zeit verbracht. Seid ihr groß geworden, auch ein Stück weit, ja. Viele, ich habe es gesagt, verbinden ja mit euch und euren Stimmen und den drei Fragezeichen Kindheitserinnerungen. Viele haben auch, als sie ausgewandert sind, die drei Fragezeichen mitgenommen, beziehungsweise heute per Streaming ist es ja ganz einfach, ja, sie überall auch zu hören. Ihr bekommt auch viel Post. Wo kommt die überall her und was schreiben euch die Leute?
Die schreiben uns von überall mehr und mehr, wie viel ihnen das bedeutet und wie viel mehr das noch immer jetzt ins Kindheitsgefühl hineinrutscht. Also jetzt sind ja viele Hörer schon Ü50 und haben das schon längst an ihre eigenen Kinder weitergegeben, streiten sich manchmal abends um die Kassetten oder CDs, wer denn was einlegt oder streamt jetzt mittlerweile, das ist völlig richtig. Aber sie schreiben uns aus der ganzen Welt, aus Australien, aus Südamerika, sie hören das überall. Wir kriegen Zuschriften von Schweizern, Österreichern, Deutschen. Wir haben es aber auch Zuschriften bekommen, als die Bundeswehr noch in Afghanistan war. Und da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil die haben dann geschrieben, was für Einsätze sie da tagsüber fahren. Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Und wie bedrohlich das ist und wie beklemmend dieses Gefühl ist, da durch Ortschaften zu fahren, hoch bewaffnet und geschützt. Und dann kommen sie abends in ihr Camp und da haben wohl viele von denen sich hingelegt und mit ihren Kopfhörern dann sind sie selig mit den drei Fragezeichen eingeschlafen. Nicht, weil sie wissen, die drei lösen das ja sowieso den Fall. Das stimmt zwar, aber einfach, weil das dieses Kindheitsgefühl ist. Das habe ich damals gemacht, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und jetzt höre ich mal von außen herum gar nichts. Jetzt nehme ich mal den Stress von mir. Das ist eine Entstressungszone sozusagen, in die sie sich da hineinbegeben, eine Bubble. Und das hat denen viel Trost gespendet, dass sie das per Stream machen konnten. Und das fand ich außergewöhnlich und ganz toll.
Einfach mal abschalten. Glaubst du, dass das auch mit ein Teil des Erfolges ist? Es gibt jetzt fast 230 Folgen der drei Fragezeichen. Dass das über so viele Jahre so erfolgreich war. Euch gelingt es ja mittlerweile auch dadurch, dass ihr gestreamt werdet, auch mal Lady Gaga von den ersten Chartsplätzen zu vertreiben, dass die sich schon gefragt hat, wer sind die drei Fragezeichen?
Ja, es ist tatsächlich so. Die wusste nicht, was das ist. Und dann kam aber Sony irgendwann die Anfrage an, was machen die denn für Musik? Und dann hieß es, das ist gar keine Musik. Ja, ich glaube schon, dass das was mit Entstressen zu tun hat, mit einer Welt, die eben im Kopf bei jedem bildlich anders stattfindet. Ich meine, wir machen ja nur eine Filmtonspur ohne Film. Aber wir können alles behaupten im Hörspiel. Das ist das Faszinierende daran. Und jeder kann aber sich die Figuren selber vorstellen. Wir geben da nicht so viel vor, außer dass Justus pummelig ist. Wir wissen aber nichts über die genaue Haarfarbe von Bob oder sowas. Es gibt zwar, glaube ich, mal ab und zu so Beschreibungen in den alten Robert Arthur Büchern, aber so genau hat sich das keiner gemerkt und will das auch nicht wissen, der die Hörspiele hört. Jetzt mache ich ja gerade meine Mitmach-Hörspieltour durch neun Städte. Nächstes Jahr mache ich das wieder. Das ist ja total beliebt und die Leute kennen aber teilweise gar nicht die Bücher. Bei der Mitmach-Hörspieltour, jetzt wie auch mit dem Zauberspiegel der Folge, sage ich dann auch an, ihr werdet jetzt Szenen erleben, die ihr gar nicht kennt, weil ihr das Buch wahrscheinlich nicht gelesen habt.
Das länger in der Regel ist.
Natürlich, denn die Hörspiele waren damals 50 Minuten, jetzt sind sie circa 80, aber das ist ja immer noch um die Hälfte gekürzt. Damals mindestens zwei Drittel. Und da sind Rollen und Szenen gekürzt worden und jetzt können wir die mal in voller Länge machen, obwohl wir auch noch gekürzt haben. Aber wir kürzen dann jetzt für das Mitmach-Hörspiel Wiederholungen und sowas und haben aber das komplette Buch einmal in der Vorführung.
Wenn du mit dem Mitmach-Hörspiel unterwegs bist, hast du auch einen Geräuschmacher dabei. Geräusche sind im Hörspiel wichtig, auch immer bei den drei Fragezeichen wichtig gewesen. Wie ist das? Was kommt dir da ja in den Sinn oder was habt ihr da jetzt auch dabei, dein Geräuschemacher, um die Geräusche zu produzieren?
Mit dem Geräuschemacher Jörg Klinkenberg arbeite ich ja seit Jahren zusammen, seit vielen, vielen Touren und auch bei anderen Hörspielen, wenn wir was machen, Dracula, Frankenstein, also wir sind schon überall rumgetourt und schätzen uns sehr, sind Freunde. Ich mache für die Hörspiele immer das Sounddesign, also alles, was von Band kommt. Schüsse, finde ich, müssen von Band kommen, Autogeschichten und so, die kann er ja nicht mit dem Mund machen. Er macht die ganzen anderen Geräusche, die Schritte, das Rascheln, die Türen, das Fahrradfahren, die Kette, das Klopfen, das Hörerabnehmen vom Telefon. Er ist die wichtigste Person, ehrlich gesagt, auf der Bühne, wenn wir ein Live-Hörspiel machen. Und er sahnt auch immer ab für alle Geräusche, was mich total freut, weil es richtig ist. Diese Analoggeräusche, die er macht, er ist eine absolute Fachkraft in Deutschland. Diesen Beruf üben höchstens 40 oder 50 Leute aus. Ich muss mich mit meinen Terminen bei ihm schon immer sehr, sehr früh anmelden, damit wir ihn überhaupt bekommen können. Er macht so viel Film und Fernsehen, auch international. Der hat immer 3 Filme in der Berlinale drin. Also ich bin sehr stolz, dass ich mit ihm so viel arbeiten darf.
Was hat er dann für Requisiten dabei oder was für eine Requisite ist dir auch über die Jahre begegnet?
Wo also man würde denken, er leitet das Gebrauchtwarencenter Titus Jonas. Das sieht so nach Gerümpel aus. Er hat verschiedene Schuhe dabei. Er hat ganz komische Trittbretter dabei mit verschiedenen Bodenbelägen. Er hat Türen dabei, dann hat er Kisten dabei mit Zeug. Da weiß man gar nicht, wofür das zu gebrauchen ist. Er macht dann, also ich sage dann immer, was hast du denn da zum Beispiel vor dir liegen? Dann zeigt er mir einen kleinen Fleischhammer. Da ist aber der Stiel abgebrochen. Das ist ja oben dieses Aluminiumteil. Mhm. Und damit macht er ein Geräusch, der in Fantasy-Filmen eine Münze über eine Minute lang durch ein ganzes Harry-Potter-Schloss klonkern lässt. Brrr, dong, dong, dong über die Treppe. Klingt genau wie die Münze, aber das passiert eben mit einem kleinen Fleischhammer und das ist so toll. Die Fahrradbremse ist so eine Plastikkugel, die quietscht dann, wenn man die so ein bisschen zusammendrückt, dann macht er. Es muss ja immer ein Geräusch überhaupt geben. Also das ist unglaublich kreativ, was er da treibt.
Das glaube ich. Du bist nicht das erste Mal in Saarbrücken.
Nee. Ich war schon oft in Saarbrücken. Ich habe schon mit 18 Jahren, auch mit Andreas Fröhlich zusammen, haben wir hier eine Fernsehserie gedreht für den Saarländischen Rundfunk mit Telefilm Saar. Die hieß Katrin wird Soldat. Die spielte im Ersten Weltkrieg oder davor. Und es ging um die Mobilmachung und um die Nationalisierung für den Krieg gegen Frankreich. Und da haben wir hier Soldaten gespielt. Da waren wir über 6 Wochen unten im Hotel an der Goldenen Brem. Ui. Haben wir da zusammen verbracht, hatten aber nicht jeden Tag einen Drehtag. Also wir waren manchmal nur 2-mal die Woche da und haben dann ordentlich die Gegend erkunden können.
Was für Erinnerungen hast du oder was habt ihr da was entdeckt auch?
Ach, alles Mögliche. Die Tankstelle gegenüber von dem Hotel, die aber auf der anderen Seite der Autobahn lag.
Ja, ist weg vom Schuss.
Ja, ja, nein, aber wir sind da in die Stadt gefahren. Wir haben Saarbrücken entdeckt, wir haben Metz entdeckt. Wir hatten da eine sehr, sehr schöne Zeit. Dann sind wir ja hier mit den Fragezeichen aufgetreten. Ich war hier auch schon mal beim Saarländischen Rundfunk eingeladen zu einer Sendung vor Publikum. Aber ich war auch sehr oft im Saarland, denn ich hatte dann 10 Jahre lang eine Beziehung mit einer Saarländerin.
Ui, da hast du das Saarland gut kennengelernt.
Da habe ich das Saarland gut kennengelernt und bin in Hürzweiler mit der Boll getoppt worden. Kenne das Saarland gut. Ich weiß, dass man, das habe ich auch gemacht, am Heiligen Abend in Saarlouis in der Fußgängerzone steht und Bier trinkt. Da wurde ich dann natürlich angesprochen. Herr Robeck, was machen Sie denn hier? War ganz erstaunt. Also ich war dann öfter im Saarland und
schöne Erinnerung und
schöne Verbindung. Ja, immer schöne Erinnerung.
Und Gelegenheit wahrscheinlich auch gehabt, ein bisschen Saarländisch zu lernen, Oliver.
Ja, also solche Sachen wie Grazeläts und so, das kenne ich natürlich. Das setze ich auch immer sehr gerne ein, wenn ich mal irgendjemanden überraschen möchte. Also ja, ich habe hier viel gelernt.
Saarländer trifft man ja überall auf der Welt.
Ja, und das Saarland hat ja natürlich auch einen sehr guten Botschafter in Berlin, den Thomas Schmidt von Baywatch Berlin. Also ist, ja, Saarländer trifft man überall.
Wenn wir noch mal ganz kurz beim Saarland bleiben. Oliver, ich habe schon gemerkt, du kennst das Saarland wirklich gut. Was war das mit der was getuppt?
Mit der Boll getuppt. Das ist eine Tradition, das war auf einem Fest in Hürzweiler. Und da kriegt man eine Suppenkelle auf den Kopf gedonnert. Eine leere Suppenkelle. Und zwar unvorbereitet. Kommt jemand und tuppt einen mit der Boll. Und ich habe jetzt aber links vergessen, was man dann für Vorteile hat, wenn man dieses Ritual über sich hat ergehen lassen. Ich glaube, man kann dann tatsächlich sozusagen an den Häusern klopfen, wenn man in eine Notlage gerät und sagt, ich bin mit der Boll getuppt, lass mich ein.
Also mehr geht dann wahrscheinlich nicht dann als Ehrerbietung nach. Ja. Aber wenn es einer hört, vielleicht weiß ja einer von unseren Hörern.
Ganz sicher, daran, das wissen die ganz sicher.
Dann kann man ja mal eine Telefonlawine
starten. Das ist ein guter Plan.
ich habe es gesagt, du bist einer der gefragtesten Synchronsprecher Deutschlands. Du leihst unter anderem US-Schauspielern wie Chris Rock, aber auch Ben Stiller deine Stimme. Crew hast du uns schon ein bisschen vorgeführt aus den Ich-Einfach-Unverbesserlich-Filmen. Wie wird man aber zum Beispiel die deutsche Stimme von Ben Stiller?
Es gab damals zu dem Film Verrückt nach Mary ein Casting. Und das wurde an die amerikanischen Produzenten geschickt. Und die haben sich mich ausgesucht, weil man ja zu dem Zeitpunkt schon drauf geachtet hat. Da gab es dann schon meiner Meinung nach die Möglichkeit, 97 auch auf die Originalsprache zu drücken. Und die wollten, dass man eine ähnliche Stimmlage hat auf jeden Fall. Also ich wurde ausgesucht für Ben Stiller. Der mag synchron nicht so sehr oder eine fremde Stimme, der hätte das lieber, dass man im Englisch und mit Untertiteln das macht, aber das ist nun mal nicht üblich. Und der hat dann 2017 war das, glaube ich, zu Zoolander 2 die Ansage gemacht persönlich, ich will jetzt nochmal in Probe sprechen, ich möchte drei Stimmen hören. Dann hat man ihm gesagt, den in Deutschland, den kannst du nicht mehr auswechseln, der ist deine feste Stimme seit 20 Jahren. Her. Und die Leute kennen die Stimme auch noch, der hat einen Wiedererkennungswert, den kannst du nicht, doch, ich will drei Stimmen hören. Und da habe ich gesagt, na, ich habe ja keinen Vertrag mit dem, natürlich mache ich nochmal ein Probesprechen. Und habe dann aber für das Probesprechen mir einen sehr guten Synchronregisseur ausgesucht, der sonst ausschließlich zugelassen ist für die Christoph-Waltz-Filme. Der macht auch andere Filme, aber Christoph Waltz wünscht sich den. Und Christoph Tschirpke heißt der. Und der hat mich dann durch das Probesprechen geführt. Und dann habe ich sozusagen ein zweites Mal gewonnen. Dann war ich plötzlich approved von Ben Stiller. Dann wollte er mich. Und dann gab es nämlich zu dem Zeitpunkt von Zoolander 2 hat er eine Fiat-Werbung gemacht, die nur in Österreich lief, aber in seinem Kostüm. Mhm. Dann wurde er gefragt, möchtest du das mit Untertiteln? Nee, nee, das soll mal mein fester Sprecher machen, der Deutsche. Also da seitdem bin ich bei Ben Stiller.
Habt ihr euch dann auch mal getroffen?
Nee, haben wir nicht. Er war zweimal in Berlin in der ganzen Zeit, in der ich ihn gesprochen habe. Aber er reiste dann nach der Vorstellung des Films, also der Ansprache ans Publikum, immer wieder ab. Er wollte zu dem Zeitpunkt noch nicht in Berlin übernachten. Das war ihm noch, das hat Barbara Streisand auch mal eine Zeit lang so gemacht. Das hat, glaube ich, jüdischen Hintergrund. Das war, haben sich unwohl gefühlt. Der übernachtete dann lieber in Paris. Und ich glaube, es ist ihm nicht so wohl, vielleicht die deutsche Stimme zu treffen. Und dann muss er ja vielleicht sagen, ach toll und danke, du machst es ja super. Ich glaube, er hätte das trotzdem lieber im Original. Also, dass seine Performance, die er da macht, unverfälschter bleibt. Natürlich ist es
Aber wie ist das für dich, wenn er so, ich sag mal, seine
gar nicht schlimm, ich kann das verstehen. Das sind Filme, die, weiß ich nicht, kosten 25 Millionen oder 40 oder sonst was. Die werden jahrelang geplant. Wenn er da bestimmte Vorstellungen hat, wie er das machen möchte und so, dann ist das sein gutes Recht. Und ich kenne das, wenn als Synchronregisseur, wenn ich ein Probesprechen aufnehmen muss für irgendeinen Sprecher. Ich musste das für den Film Mamma Mia, aber mussten wir für Pierce Brosnan ein Probesprechen machen, weil die in Amerika hören wollten, ob der deutsche Sprecher mit seiner Gesangsstimme an Pierce Brosnan ranpasst, weil der ja im Original singt. Und wir haben dem auch gesagt, ihr könnt Frank Laubrecht nicht austauschen. Der hat den schon in einer Fernsehserie, Remington Steele, glaube ich, hieß die, hat er den schon gesprochen. Der spricht den immer als Bond, der hat den immer gesprochen. Es gibt keine andere Stimme in Deutschland. Er wurde Gott sei Dank dann auch ausgesucht, also auf die Empfehlung von uns hin. Aber die wollen dann sowas hören und das ist dann Brad Pitt ist es passiert, also dem deutschen Sprecher. Tobias Meister ist es passiert in dem Troja-Film. Da hat Wolfgang Petersen gesagt, ich tausche den jetzt aus. Und da hatte der plötzlich eine ganz andere Stimme. Das gibt immer einen Shitstorm, das ist nicht gut.
Aber wie ist das für dich? Achtest du dann darauf, wie der Schauspieler zum Beispiel Ben Stiller spricht? Seine Art, sein Rhythmus?
Ja, muss ich ja. Wir hören das ja deswegen Take für Take. Ich muss ja sogar darauf achten, wie er seufzt. Also ist das ein glücklicher Seufzer? Ist das ein tragischer Seufzer? Ist das ein Erleichterungsseufzer? Das muss man ja alles genau wiedergeben mit der Stimme. Und wenn der nicht stimmt, der Seufzer, dann müssen wir ihn eben nochmal machen. Also den kann man nicht aus dem Original dann nehmen.
Also du studierst ihn dann richtig, dann auch seine Art zu
sprechen. Ja, natürlich. Und den Sprachrhythmus und wo er Pausen setzt und wo seine Atmer sind. Und das muss da genau drauf passen. Und
wie oft muss man da ansetzen, bis es sitzt? Oder über die Jahre bist du so erfahren, dass das heute relativ fix geht?
Es geht fix. Von der Technik her geht das für mich fix, weil ich weiß, wie es funktioniert. weil ich das als Kind schon angefangen habe, aber es geht ja um das Gefühl in der Stimme und das kann ich manchmal nicht ad hoc herstellen. Das gab auch mal mit dem Schauspieler Greg German, das ist der von Ally McBeal, der war der Anwaltschef und dann starb einer der Mitspieler im Film natürlich und er musste furchtbar heulen und sprach mit Tränen richtig in den Augen und die liefen ihm runter und das kann ich mittlerweile sehr gut sofort in so eine Stimmung kommen. Mir laufen dann die Tränen. Da sagte aber die Synchronregisseurin dann hinter mir, leg mal noch mehr Gefühl rein. Oh, das machst du super, aber leg mal noch mehr. Die lobt einen dann zu dem richtigen Ergebnis. Leg mal noch mehr Gefühl rein. Und ich habe mich nur umgedreht. Dann hat die gesehen, wie mir die ganze Suppe das Gesicht runterläuft. Sagte, Entschuldigung, das habe ich jetzt gar nicht. Ich habe es nicht gehört. Dann habe ich gesagt, dann mache ich es jetzt wohl nochmal.
Wie gelingt einem das? Das fragt man sich immer so, auch als Zuschauer dann bei Schauspielern.
Dass ist ehrlich so gesagt so, wenn man jetzt älter wird, gelingt einem das immer leichter. Ich kann, wenn ich meine Töchter mit meinen Enkelkindern sehe, da könnte ich sofort die tot kuscheln und kriege sofort Tränen in die Augen, weil ich mich so freue.
Funktioniert auch jetzt.
Ja, funktioniert sofort. Wahnsinn. Also so eine bewegende Momente, aber ich habe auch früher schon bei Lassie mal geweint am Fernseher und nicht nur in den großen Dramen. Ja. Also insofern, ich bin ein emotionaler Mensch.
Du hast unheimlich viel gemacht. Eis am Stiel warst du dabei, Outsider, E.T., Club der Toten Dichter und eben auch Crew, der ja bekannt ist für seinen besonderen Akzent in den Ich einfach unverbesserlich Film. Wie hast du den Akzent gefunden?
Ja, es war die Vorgabe, ein osteuropäischer Akzent. Das ist nun ziemlich ungenau, weil auch osteuropäische Akzente hören sich verschieden an. Das beachten wir beim Synchron manchmal sehr wenig, weil dann wird einfach ein bisschen mit dem R gerollt, aber das könnten wir im Spanischen genauso gebrauchen. Da muss man dann natürlich noch den Spiegel und da so ein bisschen das Gezischel, so ein bisschen anders machen, aber osteuropäischer Akzent, dann gab es die beiden boxenden Brüder Klitschko, die haben immer in einer Werbung gesagt, Orban ist die Luft dun. Und da fand ich schon mal super. Also in die Richtung musste es gehen, weil der Gru ist ja auch so ein großer Typ und ist der genau dieser Sprachrhythmus. Und das war mir dann aber noch ein bisschen zu plump und ich habe gedacht, da muss vielleicht noch was osteuropäisch Elegantes rein und dachte dann an Karel Gott. Und dann kam ich immer zu der Sache, ich bin größter Verbrecher der Welt. Und dieses der Welt ist dann Karel Gott. Und das hat dann ziemlich gut funktioniert. Ich wurde ausgesucht, auch da mit einem Probesprechen. Ich krieg jetzt immer mittlerweile immer noch bei jedem Teil ein Glückwunschschreiben des amerikanischen Produzenten Chris Meledandri, der sich immer noch freut, dass ich ausgesucht wurde, denn man ging damals beim ersten Ich einfach unverbesserlich, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder 14 Jahre her, sowas, ging man das erste Mal wieder davon weg, einen Fernsehprominenten für so eine wichtige Rolle auszusuchen, sondern man wollte jemanden, der auch wirklich richtig synchron drauf hat und das macht und damit Übung hat, weil die Rolle sehr, sehr schwer ist. Ich musste ja dann auch in einem Teil meinen Zwillingsbruder sprechen. Das fand ich großartig, das hat einen Spaß gemacht.
Aber so kleine Nuancen dann,
wo die, ja, Stimme, der hatte ein bisschen weniger Akzent und so, aber sie hat ein bisschen auch in der Stimme anders, aber die durfte ich dann beide sprechen, wie sie sich miteinander unterhalten. Das hat mir riesen Spaß gemacht. So, und jedenfalls ging man davon weg und hat sich dann überlegt, da machte ich ja schon die 3-Fragezeichen-Touren in den großen Hallen, in den großen Arenen. Vor 12.000, Lanxess Arena, Hamburg, überall ausverkauft, Waldbühne. Bühne war ich zu dem Zeitpunkt schon zweimal gewesen und man wusste also, der hat eine gewisse Prominenz, Bekanntheit, aber es war das erste Mal, dass ich meinen Namen dann auf vorbeifahrenden Bussen sah und jetzt auch zum ersten Mal bei dem letzten Teil, der dieses Jahr rausgekommen ist, bei uns in Berlin am Zoopalast auf der großen Kinoankündigung draußen, das große Plakat, Ich einfach unverbesserlich, amerikanischer Blockbuster, Martina Hill, Jens Knossalla, Oliver Rohrbeck,
boff. Das ist toll.
Ist doch toll, natürlich, da freue ich mich drüber. Also man hat sich gesagt, wenn wir jetzt einfach irgendeinen Sprechernamen nehmen, der das auch gut könnte, müssen wir uns überlegen. Aber bei dem wissen wir, der hat auch eine Bühnenpräsenz. Ich habe halt nicht so eine Fernsehpräsenz und wollte die auch nie so richtig. Also ich habe ganz viele Angebote gehabt, auch in den letzten Jahren mit Spielshows, Einladungen und. Aber ich sehe mich da nicht so richtig und ich finde die Leute, die da jetzt on top sind, die Häufer Umlaufs und alle, die das machen, sind fresher, fitter und die machen das hervorragend, die Steven Gätchens. Und ich freue mich, wenn ich dann mal zu einer Sendung als Gast eingeladen werde und Steven Gätjen mal wieder treffe. Und das finde ich großartig, aber ich muss nicht so eine Sendung mehr leiten. Ich finde das, ich bin lieber Gast. Das ist super. Und die machen das alle ganz hervorragend, finde ich.
Du hast uns schon erzählt, dass du eben auch Synchronregie machst. Für viele Filme hast du das gemacht. Mamma Mia hast du angesprochen, aber auch die Johnny Cash-Biografie Walk the Line oder die ganzen Fast and Furious-Filme. Und du schreibst auch die Dialogbücher für Filme. Notting Hill hast du das gemacht, Green Mile, Ray.
Bohemian Rhapsody.
Der Queen-Film.
Ja.
Was ist da dein Job? Wie müssen wir uns das vorstellen? Übersetzt du das dann? Oder?
Nee, ich kriege eine Übersetzung, weil ich könnte das gar nicht so inhaltlich so gut übersetzen und ich habe auch englische Filme gemacht und amerikanische, die sind dann sprachlich teilweise sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt auch Unterschiede zwischen Ostküsten- und Westküstensprache. Nein, ich kriege eine deutsche Übersetzung des englischen Films, aber ich entdecke auch, wenn man irgendwelche Sachen in dem Film vielleicht doch ein bisschen anders interpretieren kann und gucke dann nochmal nach und wenn sich der Sinn dadurch nochmal ein bisschen ändert oder der Dialogfluss dadurch ein bisschen ändert, also das entdecke ich schon. Ich mache dann diese Übersetzung und meine Änderungen lippensynchron. Das heißt, ich muss dem Schauspieler reinschreiben, wann er atmet, wann, wie der Rhythmus des Satzes funktioniert. Da kriegt er dann so kleine Zeichen zögern. Zögern in sich gibt es. Es gibt einen richtigen Atmer. Es gibt richtige Pausen oder dann der neue Take. Das schreibe ich da alles im richtigen Rhythmus rein, sodass der Sprecher, der Schauspieler, die Schauspielerin das immer gleich sieht und erkennen kann, damit die es einfacher haben, wenn sie sich das Original das erste Mal anhören und dann gleich erkennen, ah, da gehört das und das und das hin, dann kann ich es ja jetzt einmal proben und dann können wir es schon mal aufnehmen und dann spannend. Muss ich nur noch das Original, also das Gefühl da reinlegen.
Haben die dann den Text oder auch du, wenn du synchron sprichst, auswendig gelernt oder hat man den vor sich, dass man eben genau die Regieanweisung oder diese Dialoganweisung sieht?
Es ist so, beim Fernsehsynchronisationen lesen die das meistens ab. Deswegen klingen Fernsehsynchronisationen auch so, dass man sich da gut drüber lustig machen kann. Hallo, Claudia, du musst mich mal unbedingt wieder anrufen, weil die gucken ständig hoch und runter, weil sie den Text nicht im Kopf haben. Aber es muss so schnell gehen. Es ist beim Fernsehsynchronisationen eigentlich einmal sehen, einmal drehen. Natürlich, wenn man sich verpatzelt, dann macht man noch eine Aufnahme, ist klar, aber es muss schnell gehen. Und bei Kinosynchronisation ist Zeit da und es muss richtig ordentlich werden. Und ich möchte gar nicht vom Regisseur verbessert oder kritisiert werden, bevor ich den Text nicht im Kopf habe. Und manchmal hat man 5 Zeiler mit 3 Atmern und so, aber man kann den Take nicht trennen. Und dann sagt er schon nach der ersten Aufnahme, nee, du, pass mal auf, da der Mittelteil, da stimmt dein Gefühl noch nicht. Da sag ich, Moment. Wir haben es jetzt einmal aufgenommen, ich habe ihn noch nicht im Kopf. Ich muss ihn noch mal hören und dann können wir es noch mal machen und dann habe ich ihn auch im Kopf. Ich will das im Kopf haben. Dadurch kommt aber auch dieses schnell Vergessen-Gedächtnis. Also ich gehe bei Frau Körting in Hamburg aus dem Haus, da nehmen wir die Folge nicht chronologisch auf bei 3 Fragezeichen, sondern je nachdem, wie die anderen Sprecher Zeit haben und ohne Musik und ohne Geräusche. Und dann nehmen wir manchmal erst die letzte Szene der Folge auf und manchmal die Mittelszene danach und dann die da und dann kommt die Anfangsszene, je nachdem, wie die anderen Schauspieler Zeit haben. Ich gehe abends aus dem Haus und habe sofort den Inhalt der Folge vergessen, bis sie bei mir zu Hause landet als Belegexemplar und ich sie endlich mal mit Musik und allem in der richtigen Reihenfolge hören kann. Aber ich vergesse auch dann, ehrlich gesagt, wieder den Inhalt der Folgen. Finde ich auch nicht schlimm. Bei den Texten ist es genauso beim Synchron. Ich vergesse den sofort danach, weil ich habe keinen Platz dafür. So viel in meinem Kopf, ich muss sofort neue Texte lernen können und mich auf ein neues Hörbuch vorbereiten oder sonst was. Neue Geschichten kommen in den Kopf. Ich vergesse die dann wieder. Ich finde es aber auch nicht so schlimm. Ich habe mal 3 Lesungen mit einem irischen Autor Kevin Brooks gemacht, Jugendbuchautor. Und wir haben uns dann abgesprochen, wie machen wir es? Na, du liest die erste Seite auf Englisch, ich setze dann auf Deutsch weiter. Und dann machst du eine Überleitung zu Seite 30 auf Englisch und dann lese ich auf Deutsch weiter. Dann haben wir das gleiche 2 Jahre später nochmal gemacht. Wir machen das wie vor 2 Jahren. Du machst dann die Überleitung. Dann sagt er, ich habe jetzt 3 andere Bücher geschrieben. Ich kann keine Überleitung mehr von dem Buch machen, ich habe es vergessen. Und da dachte ich, gut, es geht nicht nur mir so, danke.
Und wie bist du als Regisseur, wenn du dann die Synchro machst? Etwas nachlässiger mit den Sprechern?
Nö, ich bin ehrlich gesagt, ich habe neulich bei mir bei der Lauscher Lounge ein Hörbuch produziert für Katja Riemann. Die rief mich an, ich habe noch keinen Hörbuchverlag, willst du das machen? Sage ich sofort. Zeit der Zäune, da geht's um Immigranten und Flüchtlinge. Und da sind auch so ganz kleine Dialogszenen drin. Sagt sie, willst du nicht davon gleich eine sprechen? Sage ich ja. Und dann hat sie mal gesagt, ja, das machst du super, aber mach mal, änder das mal, kannst du da an der Stelle noch was anders machen? Und dann habe ich ihr hinterher gesagt, Katja, du machst das hervorragend, du lobst es, du lobst einen zu dem Ziel, das du möchtest. Das macht genau den richtigen Spaß. Und so mache ich das auch. Ich lobe die Leute, bis ich sie dahin habe, dass sie sich fallen lassen und ein Gefühl reinlegen können. Dass sie diese Mikrofonangst verlieren. Auch die Routiniers vorm Mikrofon. Man, ich lobe sie hoch und mache nicht Druck. Ich habe als Kind oft bei Leuten synchronisiert, die eher lieber Druck gemacht haben. Oliver, habe ich mal gehört. Wenn du das so sprichst, es war 8:55, der erste Take. Wenn du das so sprichst, komm ich zu dir nach vorne, aber durch die Regiescheibe. Oh je. Also da ist man dann erstmal eingeschüchtert. Ja. Und ich gehe den anderen Weg, ich lobe die.
Lob ist, glaube ich, immer gut. Aber wenn du sagst, so erfahrene Sprecher, haben die dann auch manchmal noch Lampenfieber oder sind nervös?
Würde man nicht erwarten. Ja, die sind nervös, weil sie wissen, da kommt jetzt eine schwierige Szene. Die müssen sie vielleicht durchbrüllen oder schreien oder einen Verzweiflungsanfall kriegen, der sich echt anhören muss. Und die sagen dann, ach, und jetzt muss der wieder sowas spielen und so und kriegen schon so eine Schranke, bauen die sich dann selber auf. Und ja, es gibt sehr viele routinierte Sprecher, die auch manchmal Ehrfurcht davor haben, was sie da machen müssen.
Die KI entwickelt sich unheimlich schnell, auch die Sprach-KI. Sorge, dass den Job des Synchronsprechers irgendwann auch eine KI, eine künstliche Intelligenz übernimmt?
Ist ja im Rahmen des Möglichen. Ich meine, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sie die Rechenkapazität haben, um jetzt einen ganzen Film damit zu machen. Ich meine, das Ziel wäre ja, dass Brad Pitt eben nicht mit einer fremden, festen Stimme in Deutschland synchronisiert wird, sondern dass Brad Pitt mit seiner eigenen Stimme auf Deutsch spricht. Sie würden dann mit der KI auch die Mundbewegungen dann noch von ihm auf Deutsch anpassen. Das würde perfekt aussehen. Es ist sprachlich trotzdem ja was anderes, Englisch und Deutsch. Und die englischen Sätze sind kürzer als die deutschen Sätze. Also die KI müsste schon noch eine ganze Menge mehr können, als sie es jetzt kann. Sie kann so klingen. Also Herrn Kanzler Scholz haben wir ja gehört, dass es ziemlich echt klingt, wenn man ihn als KI darstellt. Aber das passiert in kleinen Sequenzen. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sie es schaffen, einen ganzen Spielfilm zu machen mit allen Hintergründen und allen Nebenrollen und allem drum und dran, was da passiert. Das wird natürlich vielleicht irgendwann kommen, das wissen wir nicht. Ich könnte ja jetzt nur spekulieren. Aber ich finde, diese menschliche Leistung, die dahinter steht, ist immer noch großartig, auch wenn ich gestehen muss, dass ich mittlerweile Filme auch manchmal oder durch die Plattform, die Abrufplattform, sehr gerne im Original gucke. Allerdings, weil mir der geangelte Originalton sehr gut gefällt. Eine Synchronisation ist oft dann sehr dicht, der Ton an der Leinwand und sehr stark hervorgetreten. Und ich die Atmosphäre eines Originaltons finde ich manchmal sehr schön. Und ich könnte mir schwer vorstellen, dass man in Amerika einen synchronisierten Tatort zeigt und den Betroffenheitston von Axel Milberg, den er so toll und bewundernswert macht, wer soll den sprechen? Also ich wüsste es nicht und wie soll das rüberkommen? Also ich hab Verständnis, wenn der Schrei danach kommt, dass das ja vielleicht besser ist im Original. Aber das würde ja von der KI hergestellt werden, dann die deutsche Fassung und nicht von Brad Pitt. Also insofern, den Betroffenheitston möchte ich dann von Brad Pitt echt in Deutsch gesprochen hören.
Oliver, du bist für viele Justus Jonas, wie für viele über Jahre und Jahrzehnte Götz-George Schimanski war. Ist so eine Rolle oder eben auch so eine Sprecherrolle ein Geschenk oder nervt es manchmal auch, dass du immer mit Justus Jonas verbunden wirst?
Also ich kann nur sagen, ich kann ja nur stolz drauf sein, dass ich das in so eine Range geschafft habe, dass die Leute mich kennen, nicht nur die Stimme, sondern sie erkennen mich durch unsere Touren jetzt auch mittlerweile. Es ist natürlich alles, was ich mache, ist immer eine 3-Fragezeichen. Werbung. Ich habe jetzt gerade den Ich einfach unverbesserlich 4 gemacht. Da gab es dann ganz viel Presse. Es gab Clips, Trailer, Teaser im Fernsehen. Da war ich dann auch zu sehen und nicht nur wie sonst mit unseren 3-Fragezeichen-Auftritten. Ich werde mittlerweile sehr viel erkannt und eben nicht nur darauf reduziert. Sie kennen mich auch als Sprecher von Gru oder sowas. Aber es sind immer ganz süße Sachen, weil sie mich mit Kindheit verbinden. Ich war neulich, in Venedig auf der Kunstbiennale und da kam dann auch wieder so eine ganz nette 3-Fragezeichen-Hörerin und sagt, Are you Oliver Rohrbeck? Und sie sagt, ja, das bin ich. Die kriegte Schnappatmung und hat es nicht mehr geschafft, ins Deutsch zurückzufinden. Die sagte, Can I become Deutsch? Become an autograph? Und ich sage, ja, du kannst doch Deutsch sprechen. Yes. Die Carmen Autograph, also ist einfach so süß. Ja, die hat es überhaupt nicht mehr einordnen können. Und ja, wenn ich diese Pressegeschichten gemacht habe für Ich einfach unverbesserlich, wir hatten dann mit Martina Hill und Jens Knoshalla zusammen einen ganzen Tag, wo wir in den Hotelzimmern die Interviewer gewechselt haben. Und die kommen natürlich dann auch immer alle ganz schnell auf drei Fragezeichen. Also ich mache ständig Werbung für drei Fragezeichen, auch wenn ich für einen US-Blockbuster da eigentlich zur Verfügung stehe.
Also kann man schon sagen, ein Stück weit eine Rolle deines Lebens auch.
Ja, eine Rolle meines Lebens, aber es ist ja auch eine Arbeit meines Lebens, wie ich gesagt habe, 45 Jahre mit den gleichen Leuten, man kann nur stolz drauf sein. Mhm. Ich habe bestimmt auch irgendwann eine Zeit lang manche Rollen nicht angeboten bekommen, weil man meine Stimme so sehr mit drei Fragezeichen in Verbindung bringt. Also wenn ich Hörbücher spreche, dann steht in Kommentaren auf manchen Plattformen, ja, ich dachte immer, Justus Jonas liest mir das vor. Da sagen dann manche Hörbuchproduzenten, ja, den können wir jetzt nicht nehmen, das reduziert ja unser Buch herab, der muss neutraler klingen, den darf man nicht erkennen. Macht aber nichts. Ich habe da einen Status erreicht bei den Leuten, der Kindheit ist, und ich habe so viele Angebote. Ich kann das gar nicht alles annehmen. Ich bin jetzt ja alt genug, um auch mal ein bisschen weniger was zu machen. Und ich bin hoch dankbar für den Weg, den ich gehen durfte.
Wenn du deine Stimme ansprichst, du wirst wahrscheinlich häufig auch an der Stimme erkannt. Wie reagieren die Leute, wenn du irgendwo anrufst oder, was weiß ich, im Taxi sitzt oder bei Bäcker was bestellst?
Taxi, im Zug dreht sich plötzlich jemand um, wenn der Schaffner mit mir spricht. Das passiert alles, das stimmt. Und ich kriege dann so einen komischen Blick. Sind Sie, kann das sein, dass Sie der Sprecher von sind? Ja, sage ich. Aber erkennen auch viele, ehrlich gesagt, komischerweise Ben Stiller. Mhm. Und manche erzählen mir jetzt, sie hätten auch als jahrelange drei Fragezeichen-Fans überhaupt bis zum vierten Teil gar nicht mitbekommen, dass ich den Gru spreche. Und dann wurden sie jetzt darauf hingewiesen, du hast übrigens gehört, das ist ja der Sprecher von Justus Jonas. Was? Ja, stimmt, jetzt wo du das sagst. Aber der hat einen anderen Sprachrhythmus, der spricht anders. Manche haben es gar nicht mitbekommen.
Das ist ja auch ein Kompliment für deine Fähigkeiten als Synchronsprecher. Wie sehr achtest du auf deine Stimme und pflegst sie auch jetzt gerade, wenn Erkältungszeit ist? Oder ist sie zum Beispiel auch versichert?
Nee, versichert ist die nicht extra. Und ich war vor zwei Wochen in Köln, habe einen chinesischen Animationsfilm gesprochen, Bernard Beer Mars Mission. Das gab es schon als kleine Serie. Und Bernard Beer kommt jetzt als Kinofilm heraus und zeichnet sich dadurch aus, dass der fast nur Laute macht. Der hatte in dem Film 550 Takes und davon waren 400 Takes Laute. Oh yeah. So, und das erzähle ich deswegen, weil Stimme schonen, das war dann so alles Mögliche. Also meine Lautepalette ist riesig gewachsen. Ich musste aber auch ganz viel schreien, weil der ständig irgendwo hinstürzt und so. Der hat aber auch gesprochen. Die letzten 60 Takes konnte ich am zweiten Tag nicht mehr sprechen, musste ich abbrechen, weil der Hals ging zu und ich wurde heiser. Denn die Laute sind tatsächlich manchmal gefährlich für die Stimme. Ich weiß das, also ich habe natürlich eine Stimmausbildung als Theaterschauspieler, damit die Stimme bis in die letzte Reihe trägt. Und man macht Stimmübungen aus dem kleinen Hai. Au, oi, oh, Scham und Hemmung, no, 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 Anna, Ida, Emil angreifen, ha, ha, ha. Und diese Laute sind so gefährlich wie beim Fußball, was ich ja gerne sehe. Beim Fußball bin ich aber trainiert, dass ich, wenn ich im Stadion sitze, wenn der Ball knapp über die Latte geht, dann macht man, oh, und das geht so auf die Stimme. Da ist man nach zwei Stunden im Stadion, ist man heiser.
Also lieber richtig brüllen, wenn Elversberg gegen Hertha ein Tor macht.
Da brülle ich sowieso. Da brülle ich vor Wut, genau. Ja, die lasse ich lieber weg. Das mache ich mittlerweile innerlich. Aber man kann dann schon mal beleidigende Ausdrücke zum Schiedsrichter schreien, ohne dass man heiser wird. Das schaffe ich auf jeden Fall. Also ich weiß, mit meiner Stimme umzugehen.
Hast du dann so Geheimrezepte, wo du sagst, also da kriege ich sie wieder in die Spur, wenn sie mal ein bisschen heiser ist oder es zu viel war?
Ja, das würde einfach, da muss man einfach ein bisschen ruhig sein und darf es eigentlich nicht wegräuspern. Das ist auch nicht gut für die Stimmbänder, räuspern, sondern einfach ein bisschen den Mund halten oder Salzwasser inhalieren. Das funktioniert super. Das funktioniert.
Geheimtricks dann eben. Aber wenn wir beim Fußball kurz bleiben, du bist Fan von Hertha BSC, von klein auf schon. Du bist da, glaube ich, mal bei der Weihnachtsfeier aufgetreten.
Ja.
Und auch von St. Pauli. Und ja gut, Elversberg spielt jetzt ja auch in der zweiten Liga. Da trifft man sich ab und zu mit Hertha BSC. Wird dann auch mal was Saarländisches hinterhergerufen, den Kickern von Elversberg? Oder?
Nee, ich habe ehrlich gesagt, es ist immer ganz schwierig mit meiner Terminlage. Ich bin jetzt seit der Pandemie seltener im Stadion. Ich hatte vorher eine Dauerkarte, die habe ich jetzt nur noch auf St. Pauli. Bei Hertha kriegt man normalerweise Karten, weil es selten ausverkauft ist und die habe ich dann erstmal aufgegeben. Ich gucke aber alle Spiele Und habe das Spiel natürlich Elversberg gegen Hertha oder andersrum Hertha gegen Elversberg auch geguckt, aber da schreie ich dann zu Hause den nichts hinterher. Ich gehe noch ins Stadion ab und zu dann in Berlin, aber ich schaffe auch nicht mehr. In Hamburg habe ich eine Zeit lang geschafft, so 12, 13 Spiele pro Saison von 18 Spielen. Immer dann extra noch am gleichen Wochenende wie Hertha dann noch wieder dahin fahren und so. Meine Terminlage ist dafür zu schwierig, denn ich habe natürlich meine Veranstaltungstermine mit der Lauscher Lounge, die mache ich ein Jahr vorher. Und wenn dann der Spieltag erst festgelegt wird, ob sie Freitag, Samstag oder Sonntag spielen, dann habe ich manchmal am Freitag oder am Sonntag einen Termin und dann kann ich eben nicht ins Stadion gehen. Und das muss ich mich immer danach richten.
Da bleibt keine Zeit. Heike-Dine Körting hat einmal gesagt, Hörspiel produzieren war immer mein Hobby und das ist auch mein Hobby geblieben, das Leben lang. Wie ist es bei dir, Oliver?
Der ganze Beruf ist wie ein Hobby, aber ich nehme ihn als Beruf ernst und ich bin wahnsinnig gespannt, was noch alles kommt. Ich freue mich darauf. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der nach vorne guckt und nicht nach hinten. Ja, damals habe ich noch das gesprochen und damals war das alles besser, als wir noch gemeinsam vorm Mikrofon standen. Jetzt wird jeder einzeln aufgenommen. Nee, ich gucke, was noch alles kommt. Es ist doch jetzt möglich durch die digitale Technik. Es war bei dem Minion-Film 2020 war es so. Da war ich im Januar noch, ich mache immer eine Winterpause, war ich in Mexiko und dann kriege ich einen Anruf von Universal. Du, wir müssen ganz schnell einen Trailer aufnehmen, weltweit in allen Sprachen. Der muss jetzt in 2 Wochen, müssen wir den weltweit freischalten. Wo bist du? Da sage ich, ich bin am Pazifik in Mexiko und sehe hier Buckelwale springen. Oh Gott, wie kriegen wir dich? Da sage ich, ich bin in 10 Tagen bin ich in Mexico City, da haben die mir ein Studio gebucht und ich habe in dem Synchronstudio, die synchronisieren da auf Mexikanisch und nicht Spanisch, aber die Spanisch ist ja in Mexiko, hört sich ganz anders an, die machen eine eigene Fassung. Da habe ich jedenfalls aufgenommen, den deutschen Trailer, war mit dem deutschen Regisseur verbunden, 7 Stunden Zeitunterschied, der hat mir die Regieanweisungen gegeben. Das ist möglich. Und das fand ich großartig. Und ich bin gespannt, was noch alles passiert. Also ich habe nicht nur Angst vor KI. Es bietet ja auch viele Möglichkeiten für unsere Kreativität, uns zu entfalten. Und ich freue mich darauf, alle weiterhin zu gucken, alles was kommt. Ich darf hier mit meiner Lauscher Lounge tolle Hörbücher produzieren, wie mit Katja Riemann oder... Ich lese jetzt eine eigene Reihe ein, wieder an einer Buchreihe, die gibt es eigentlich schon seit Anfang der 80er Jahre, Stadtgeschichten von Amistad Maupin. Ist jetzt eine ganz neue Folge rausgekommen, das sind so queere, bunte Geschichten aus San Francisco, die gab es noch nie komplett eingelesen von einem Sprecher, 8 Folgen sind das, das mache ich jetzt und freue mich darauf, dass ich so eine Sachen machen darf und liebe das. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe Wort und ich freue mich auf die Zukunft, so sieht's aus.
Das merkt man dir auch an und wir freuen uns auf das, was noch kommt. Und vor allen Dingen freuen sich alle 3 Fragezeichen-Fans, dass es auch mit Justus, Peter und Bob weitergeht.
So ist es. Wir haben uns überhaupt kein Ende gesetzt. Und ja, es wird unbedingt weitergehen.
Danke, Oliver, dass du mein Gast warst und schön, dass du mal wieder im Salat warst.
Ja, hab mich auch gefreut.
Dankeschön. Vielen Dank,
Oliver. Danke.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.